Nun sagt der Apostel, aber jetzt könnt ihr nicht mehr so leben wie sonst. Jetzt müsst ihr geheiligt werden. Und das ist ein für Menschen, die das überhaupt nicht wissen, was das bedeutet, eine Aufforderung, die eigentlich nur Angst einflößen muss. Heilig leben? Ja, gibt's denn das? Das haben wir ja noch nie gehört. Wie können wir geheiligt werden? Und da wagt der Apostel eine Aussage, die so einmalig groß ist, dass sie uns gar nicht mehr als groß auffällt. Wir haben uns nämlich schon daran gewöhnt. Und die Gewöhnung ist ja immer etwas, was sehr kritisch beobachtet werden muss. Wir haben uns daran gewöhnt, an ein allgemein christliches Leben. Aber was das im Einzelnen bedeutet, das wissen wir nicht. Darum muss der Apostel sagen, am Schluss des ersten Thessalonicher Briefes. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist samt Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wie können wir das? Werden sich viele gesagt haben. Darum der Zusatz. Treu ist er, der euch beruft. Er wird's auch tun. Heiligung ist also nicht ein Werk des Menschen, sondern ein Werk Gottes. Aber man kann einen Werkmeister in seiner Arbeit hindern, indem man immer sagt, das musst du so machen, das musst du so machen und das gehört eigentlich so. Gott will nicht gehindert werden. Und wenn er nicht gehindert wird, dann heiligt er jeden Einzelnen. Was heißt denn das, heiligen? Heiligen heißt anders sein. Der Tempel ist eben anders als ein Wohnhaus. Heilige Gefäße im Tempel sind nicht Gefäße, die man für den Hausgebrauch verwendet. Sie sind anders. Ja, im Alten Testament steht sogar, es kommt eine Zeit, da wird auf dem Pferdegeschirr wird stehen, heilig dem Herrn. Dieses Tier darf nur für den Gebrauch im Heiligtum verwendet werden. Das ist Heiligen. Für Gott verwendet werden. Anders sein als die anderen Gefäße. Und das ist ja auch so. In dem Augenblick, wo ein Mensch mit Gott in Berührung kommt und sich ihm öffnet, wird er anders. Er hat auf einmal keinen Gefallen mehr an den oberflächlichen Reden seiner Arbeitskollegen. Er wird sich irgendwie zurückziehen. Das liegt in der Natur der Sache. Wer anders geworden ist, der ist eben anders und kann nicht mehr auf der gleichen Ebene sein wie die anderen. Wer mit Gott in Berührung kommt, der wird anders. Der wird heilig. Das bedeutet nicht das, was die Menschen als heilig bezeichnen, mit einem gewissen Nimbus umgeben, gar mit einem strahlenden Schein umgeben, sondern er wird eben anders, er kann nicht mehr so sein wie bisher. Das war mit das schmerzlichste Erleben zu Anfang des Krieges. Man wurde eingezogen und kam hinein in die große graue Masse und musste mit ihr 6 Jahre lang marschieren. Und dabei fühlte man, du bist anders, du kannst nicht mitmachen. Es geht so weit, dass unter Umständen, dort, wo die Reden sehr gemein werden, und ich weiß nicht, wie viele unter Ihnen wissen, wie es zugeht, wenn Männer unter sich sind und unter sich reden. So in der Kasernenstube. 22 Mann in einer Stube, was da geredet wird. Und da ist es unmöglich für einen Christen, das so anzuhören. Er muss irgendwie Stellung nehmen. Dann heißt es, naja, wenn der unter uns ist, dann reden wir halt nicht davon. Wenn wir allein sind, können wir ja reden, wie wir wollen. Aber Jahre später vielleicht, wenn es möglich war, lebendig wieder aus dem Krieg zurückzukommen, kann es sein, dass man einen trifft und sagt, du weißt es noch, wie du damals, als wir geschweinigelt haben, so nennt man das, wie du damals gesagt hast, Kameraden, das geht nicht, so dürfen wir nicht reden. Das geht dem Einzelnen ins Herz hinein, kann unter Umständen eine Frucht bringen, wer weiß, aber es geht nicht, ohne dass man das Anderssein auch irgendwie zeigt. Das ist die große Not derer, die mit anderen Gleichgestellten zusammenarbeiten müssen. In einem Büro, in einem Unternehmen. Denn es kann gar nicht anders sein, dass da Bemerkungen fallen, die einfach sich nicht gehören. Die schon vom Menschlichen her ungehörig sind. Anders sein, das kann man aber nicht selber machen, sondern das ist ein inneren Drang, eine innere Not, ein inneres Treiben. Du kannst nicht mitmachen. Du bist anders. Das heißt heiligen. Man kann das nicht selber machen. Das weiß der Apostel. Darum, er selbst aber heilige euch. Getreu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Denn es geht um seine eigene Sache. Der Epheserbrief beginnt mit der Feststellung, dass Gott uns erwählt habe vor Grundlegung der Welt für sich selbst. Gott ist immer der Gebende, der Schenkende, der Reich, überreich Schenkende. Er behält nichts für sich. Er gibt alles den anderen. Woran merken wir das? An der Hingabe seines eigenen Sohnes. Einen Sohn herzugeben, ist nicht leicht. Das wissen alle Väter, die Söhne verloren haben. Einen Sohn hergeben, und nun hat eben Gott in seinem Sohn nicht bloß diesen Geliebten hergegeben. Was hat er hergegeben? Ja, wir dürfen schon sagen, alles. Denn der Sohn ist ja der Erbe, der alles erben soll und das Werk des Vaters weiterführen soll. Und wenn der weggegeben wird, dann wird ja alles weggegeben. Dann gibt Gott sich selber weg. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Das ist ein Spruch, den man schon in früher Jugend lernen kann, in der christlichen Unterweisung. Und wir haben uns daran gewöhnt und wissen nicht, Gott gab alles. Aber einmal wollte Gott etwas für sich selbst haben. Und was ist das? Das ist die Gemeinde, die er als Frucht des Erlösungswerkes Jesus nun herausholt. Und jeder Einzelne soll da sein für Gott selber. Darum, wenn er beruft, dann hält er an dieser Berufung fest, für sich selbst, und da kann keine Macht mehr dazwischen kommen. Das steht so oft in der Heiligen Schrift, für sich selbst. Darum können wir getrost sein und sagen, ja, Gott und Vater, heilige mich für dich. Ich bring's einfach nicht fertig. Es gab einmal einen Christen, einen sehr, sehr frommen Christen, der wollte durch gewisse Methoden, Gesetze aufschreiben, was er zu tun habe, damit er Gott gefalle. Die Studienfreunde haben über ihn gespottet. Ach, haben sie gesagt, das ist ja ein Methodist, der hat lauter Methoden, um Gott zu gefallen. Dadurch ist der Name Methodismus entstanden. Ein Spottname aus einer Zeit, wo Wesley noch gar nicht wusste, dass das unmöglich ist, mit Hilfe von Methoden und Aufzeichnungen festzustellen, was muss ich tun, dass ich Gott gefalle. Erst durch eine Unterredung mit Zinzendorf wurde ihm klar, nein, das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Wenn es Gott nicht tut, dann helfen mir meine Regeln, meine Methoden auch nicht weiter. Aber der Spottname ist geblieben. Methodistenkirche trägt also einen Spottnamen als Bezeichnung für ihre Glaubenseinstellung. Ein Spottnamen aus einer Zeit, wo noch nicht klar war, das kann ich nicht selber. Wir können es wirklich nicht selber. Wir können nur eins tun, da sein für Gott. Herr, ich bringe es nicht fertig, aber ich möchte dennoch nicht aufhören, in deiner Nähe zu bleiben. Dann gibt es die Heiligung. In der Nähe Gottes bleiben. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Nehmen wir das doch mit. Das ist vielleicht eins von den kurzen Worten, die in unser Herz fallen können, aber wie eines von den bitter Notwendigen. Er hat gerufen, er wird es tun. Amen. Es sollten in diesen kurzen Augenblicken an der Thessalonicher Gemeinde gezeigt werden, wie auch eine Erstlingsgemeinde in Europa, die noch keine christliche Lebenserfahrung gesammelt hat, hindurchgetragen wird, trotz Widerwärtigkeiten, trotz Anfeindungen, im Glauben besteht. In diesem Brief kommt 5-mal das Wort vor, er selbst aber, der Gott des Friedens, stärke euch, er selbst. Vieles lässt Gott durch seine Diener tun, aber wenn es um seine Eigentumsgemeinde geht und wenn es darum geht, dass seine Ehre gewahrt wird und dass das, was er verheißen, wirklich durchgeführt wird, dann lesen wir, er selbst. Das ist eigentlich ein alttestamentliches Wort. Aber was heißt schon alttestamentlich, neutestamentlich? Es ist ein Gotteswort. Und Gott steht zu seinem Wort. Das erste Mal sagt er es am 120. Geburtstag seines Dieners Mose. Bei diesem Mann hat er von Kindheit auf bewiesen, was geschehen kann, wenn er selbst für einen Menschen eintritt. Denn Mose war ja schon als Kind in seinem Leben bedroht, weil der damalige Weltherrscher, Befehl ergehen ließ, jedes israelitische Kind sollte getötet werden. Und so war dieses Kind von klein auf von Pharao bedroht. Und Gott handelte an ihm selber und brachte es hindurch, sogar zu einem Sohn der Königin wurde er erhoben. Und als solcher konnte er viel Gutes für sein Volk tun. Er selbst aber, 5. Mose, Kapitel 31, da heißt es, und Jehova, Vers 8, ist es, der vor dir hergeht, vor dem Nachfolger Josua, der vor dir hergeht, er wird selbst mit dir sein. Da kommt dieses Wort zum ersten Mal. Er selber. Denn was jetzt geschieht, ist so wichtig für die Zeit, die nachkommt, für Jahrhunderte, für Jahrtausende, dass Gott nicht einen anderen Machthaber an dieses Volk lässt, sondern er selbst wird es führen. Und was dann geschieht, ist ja nur verständlich, weil Gott selber dieses Volk geführt hat. Nie hätte es sich aus Ägypten befreien können. Nie hätte es den Weg durch die Wüste finden können, durch das Meer finden können. Nie hätte es sich selber in dieser Felseneinsamkeit Wasser geben können, Brot geben können. Nie hätte es die mächtigen Völker, von denen es heißt, sie seien riesenhaften Wuchses gewesen, besiegen können. Er selbst war's. Und wenn wir unseren Weg anschauen, dann müssen wir immer wieder sagen, er selbst hat in unserem Leben gewirkt, im Leben wie der Thessalonicher, im Leben all der Menschen, die zur Zeit der Apostel zum Glauben gekommen waren, umgeben waren von mächtigen Kriegsherren, von Religionen, die so faszinierend waren, dass sie einfach diesen Geistesmächten untertan hätten sein müssen. Er selbst aber. Ich lese das zweite, er selbst aber Wort aus dem Thessalonicher Brief. Da heißt es in Kapitel 4. Wir wollen euch aber, Vers 13, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Das ist unsere Hoffnung. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Das ist also jetzt nicht eine menschliche Meinung, die geäußert wird, sondern das hat ihm der Herr selber gezeigt. Sag's den Leuten in Thessalonik so, dass sie es verstehen können. In einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst aber wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels, bei dem Schall der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. nicht die lebenden Gläubigen, werden die Erfahrung machen, der Herr kommt, sondern die Toten. Sie werden zuerst auferstehen. Danach wir werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft und so auf diese Art und Weise und auf keine andere, so auf diese Art und Weise werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Steht so ziemlich in der Mitte des ersten Thessalonicher Briefs, denn das ist ja das Wichtigste, die wichtigste Botschaft. Sie sollten ja einen ganz neuen Beruf haben, nämlich auf den Herrn zu warten. Das sollte der Beruf der Gläubigen zu Thessalonichen sein, dem Herrn zu dienen und zu warten auf seinen Sohn. Es war eine Situation ähnlich wie damals, als das Volk in das Land einzog, das ihm verheißen war. Es sollte ihm gehören. Und es konnte dieses mächtige Land nicht einnehmen. Der Herr musste selber vor ihnen herziehen, den Weg bahnen. Und dann, wenn sie im Lande waren, dafür sorgen, dass sie unbeschadet in diesem Lande nun leben könnten. Er selber musste sich aufmachen. Er musste seine Heimat, die obere Heimat der Herrlichkeit, gewissermaßen verlassen und vor dem Volke herziehen. Die gleiche Situation in Thessalonich. Im Hinblick auf die Verstorbenen. Sie waren traurig geworden. Sie warteten so auf den Herrn, als käme er jeden Augenblick. Viele von ihnen warteten so, dass sie auf gar nichts anderes mehr achteten. Sie standen oft auf den Straßen beisammen, redeten von nichts anderem, versäumten teilweise sogar ihre Arbeit. Paulus musste sagen, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen, steht im 2. Thessalonicher Brief. Sagt, macht eure Pflichten genau, damit macht ihr dem Herrn keine Freude. Wenn er nur von seiner Wiederkunft redet, er selbst wird dafür sorgen, dass dieser Augenblick zu einem Segensaugenblick wird. Wie viele Christen gibt es auch heute, die denken schon an die Wiederkunft des Herrn, aber mit einem gewissen Angstgefühl. Nirgendwo will aber der Herr in die Angst kommen. Er sagt zwar, in der Welt habt ihr Angst, das genügt schon vollkommen. Da brauche ich nicht auch noch Angst einjagen. Und meine Boten, die möchten auch nicht Angst einjagen. Denn die Angst ist eines der schlechtesten Erziehungsmittel, die es überhaupt gibt. Es gibt Christen, die sagen, ja, wir müssen eine gewisse Angst haben. Nein, wir müssen nicht eine gewisse Angst haben, sondern wir müssen Gott lieben und fürchten. Das heißt, in Ehrerbietung vor ihm stehen. Das ist aber etwas ganz anderes als Angst haben. Gott jagt niemanden Angst ein. Das sind immer nur Menschen, die die Angst benutzen, damit die Gläubigen ja nicht von der Stange gehen, sondern bleiben. Aber damit wird nicht viel gewirkt. Nicht Angst sollen wir haben, sondern Vertrauen. Und Vertrauen ist immer ein Stück der Liebe. aus Liebe zum Herrn, weil er selbst kommt und die Seinen holt. Dabei werden die Toten die Bevorzugten sein. Sie werden zuerst auferstehen. Kann man nicht vorstellen, wie sich das praktisch gestaltet. Manche meinen, diese Auferstandenen würden dann den anderen erscheinen. Davon ist aber nicht die Rede. Und ich möchte nichts sagen, was nicht in der Heiligen Schrift selber steht. Auf jeden Fall, er selbst wird kommen. Und da ist ihm keiner zu wenig und keiner zu gering und keiner zu schwach und keiner so, dass man sagen muss, bei dir fehlt ja noch weit. Denn da müsste er zuerst einmal bei mir anfangen. Ich möchte nicht besser sein wie der Apostel Paulus, der sagte, er sei der vorderste aller Sünder. Wenn die sittliche Vollkommenheit und das, was man vor Menschen vorweisen kann, Kriterium für die Entrückung ist, dann wäre es schlecht bestellt um uns. Er selbst aber wird herabkommen, denn Gott hat selber das größte Interesse, dass seine ganze Gemeinde wie ein Mann zu ihm entgegengerückt wird in die Luft. Er hat das Interesse daran, uns unbeschadet zu sich emporzuführen. Das ist besonders ein Wort für solche, die immer wieder aufs Neue ängstlich sich fragen, bin ich auch dabei? Bin ich so vollkommen? Nein, keiner von uns ist so vollkommen, dass er wegen seiner Vollkommenheit dem Herrn entgegengerückt wird, sondern weil er selbst aber, und achten wir auf das Aber, ein entgegenstellendes Bindewort, entgegenstellend, weil unsere Erfahrungen ganz anders sind. Wir machen meistens Erfahrungen mit uns selber. Aber wer mit sich selber Erfahrungen, Glaubenserfahrungen sammeln möchte, der wird niemals zu dem Ziel kommen, zu dem er kommen sollte. Erst wer sich darauf stützt, er selbst. Gott, du selber hast das größte Interesse, dass auch ich mit dabei bin. Das dürfen wir mit in diese Gebetsstunde hineinnehmen. Amen. Wir wollen mit Loben und Danken beginnen und auch der Stunden gedenken, auch derer, die gern unter uns wären. Ich werde immer wieder an einen Bruder erinnert, manchmal bei der Nacht, da muss ich für ihn beten. Er war auf der letzten prophetischen Woche, kommt heim, hatte vor einiger Zeit die Schulter gebrochen und immer noch Schmerzen, möchte den Weg nach Hause abkürzen und geht deswegen über einen Spielplatz. Da wird er von einem rasenden Radfahrer, 17 Jahre alt, von hinten angefahren, zu Boden geschleudert. Das Knie ist gebrochen und seitdem hat er in großen Schmerzen, wartet er auf Heilung. Sowas gibt es auch unmittelbar nach einer Konferenz. Wir dürfen dankbar sein, wenn wir durch dieses Verkehrsgetümmel hindurchkommen und wenn nicht ein unverschämt die Verkehrsregeln missachtender Jugendlicher uns irgendwie zu Schaden bringt. Wir danken dir, o Gott und Vater, dass das Eintreten deines Sohnes für uns, dass er unsere Namen bei dir genannt hat, genügt, dass du dich uns zuwendest. Dafür preisen wir deinen Namen. Und wenn wir nichts mehr hätten als nur den Namen Jesu, um dieses Namens willen, würdest du unsere Herzen mit Trost erfüllen. Dafür danken wir dir. Komm du selber in unsere Mitte, Herr Jesus, und verkläre deinen Namen. Amen.
Amen.
Wir haben in diesen wenigen Minuten von einer armseligen, von der ersten europäischen Gemeinde. Das war keine großartige Sache. Waren einfache Leute. Einige vornehme Frauen waren ja auch dabei, das stimmt schon. Aber im Großen und Ganzen waren es doch Sklaven, die die Getreideschiffe von Ägypten im Hafen von Thessalonich ausladen mussten, nachts oftmals auf einem Stapel Säcken schliefen, am nächsten Tag in aller Frühe wieder die Säcke schleppten. Nichts hatten sie. Keine Menschenwürde, keine Menschenehre. Sie waren ein Stück Warengut, das eben mit zur ganzen Ausstattung des Hafens gehörte. Mehr nicht. Die hörten dreimal die Predigt des Apostels Paulus und das genügte, dass sie sagen konnten, was ist das für ein Gott? Der kümmert sich um uns. So etwas haben wir noch nie gehört. Die Götter, ich habe gestern ein Bild mitgebracht und gezeigt, die Götter, wunderbare Gestalten, besonders dieser Augustus, er war Kaiser und zugleich Gott. Man musste ihm göttliche Verehrung bringen. Der kümmerte sich nicht um Sklaven. Der kümmerte sich nur um die Besten der damaligen Zeit. Und nun hören wir von einem Gott. Der bemüht sich um uns. Sie hatten wohl gelesen, was im Thessalonicher Brief stand. Wir haben oftmals darüber weggelesen. Er selbst aber, dieser lebendige Gott, der Vater Jesu Christi. Fünfmal kommt das in dem Brief vor und viermal haben wir es betrachtet. Das vierte Mal steht im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 3. Er selbst aber, nein, im zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 2, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott unser Vater, und nun kommt etwas, das war den Leuten zu Thessalonich unbegreiflich. Denn sowas tat ein heidnischer Gott nicht. Und sie kamen ja aus dem Heidentum. Der uns geliebt und in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, der tröste nun eure Herzen und befestige sie zu jedem guten Werk. Ein heidnischer Gott hätte sich niemals um einen Sklaven gekümmert, ihn zu befestigen, dass er in jedem guten Werk und Wort tüchtig wird. Der Sklave konnte ja nur schimpfen, hässliche Worte sagen, aber mehr nicht. Zu mehr war er gar nicht fähig. Was war jetzt das auf einmal für eine Art des Menschenbildes, der dieser neue Gott haben musste? Dass er sich um jeden Einzelnen kümmert und dass er jeden Einzelnen zu jedem guten Wort und Werk fähig machen will. Die hatten ja kein, die konnten nicht in den kleinen Lichtlein nachsehen oder bei Otto Stockmeier oder bei sonst irgendeinem der christlichen Schriftsteller. Wie verhält man sich nun in dieser Lebenslage? Diese Bücher gab es alle nicht. Es gab keine christliche Literatur. Es gab keine Erfahrung, wie man als Christ überhaupt leben müsste. Man lebte halt so dahin. Und jetzt werden sie auf einmal angesprochen, wie Menschen, Sklaven waren keine Menschen. Der Mensch ging erst beim Philosophen an. Alles, was unter ihm stand, beim Lehrer, beim Aristokraten, das waren Menschen. Aber alles andere waren überhaupt keine Menschen. Wir machen uns keine Vorstellung, wie tief der Mensch damals stand. Man musste schon viel haben an Wissen, an Geld, an Einfluss, um als Mensch gelten zu können. Nun werden Sie hier angesprochen wie echte Menschen. Was war das für eine ganz andere Art? Wenn wir nur ein einziges Mal uns in diese Lage hineinversetzen könnten, in der die standen, die damals mitten im finstersten Heidentum Evangelium hörten, ich glaube, wir würden ganz anders dankbar sein und wir würden ganz anders froh werden über dem, was Gott uns tut. So war die Lage damals. Ja, er tröste eure Herzen. Da steht ein Wort, das bedeutet im Deutschen so viel, er steht daneben und redet mit mir ganz persönlich. Unsere Sprache war ja ehedem viel anschaulicher. Heute ist alles abgeblasst. Da sagt man, er tröste uns und meint damit, er sagt in einer bestimmteren Tonart Worte zu uns, aber bei mir nicht. Aber was das bedeutet, da steht einer daneben. Trösten heißt, hieß damals so viel. Es steht einer neben mir und redet ganz persönlich zu mir. Anders konnten sie das gar nicht auffassen. Diese Leute waren reicher in der anschaulichen, in dem anschaulichen Erfassen dessen, was die Worte enthielten. Sie waren aber auch ärmer, weil sie gar nicht Zeit dazu hatten, das alles zu erfassen. Aber der Apostel, der das in dem Wort, in dem Brief verwendet, der meinte es so. Ihr seid nicht allein. Da steht einer. Das lernt man erst kennen, wenn man einsam an einem vollkommen neuen Ort hinkommt und soll nun 2 Stunden Wache stehen. Man weiß nicht, wie geht es da weiter, was bedeutet das da vorne, was so merkwürdig aussieht. Man war von Gefahren umgeben. Was ist das für eine Freude, wenn man weiß, einer steht neben mir und spricht mir zu. Und wir können in keine Lage kommen, die noch so verzweifelt ist, dass nicht der eine neben uns stünde und uns ins Herz hineinredet. Und das ist das Große unseres Gottes. Es geht ihm nicht darum, dass wir möglichst viele neue Worte und Begriffe sammeln, sondern dass wir merken, er redet in mein Herz hinein. Das ist jetzt so einsam, das ist so von Furcht gequält. Und wir haben oft mehr Furcht, als wir es uns überhaupt zugeben. Selbst dann, wenn alles gefahrlos ist. Denn die Furcht ist eines der elementarsten Gefühle des Menschen. Ist ja schon durch seine Geburt gegeben. Manche Menschen haben es schwerer, weil sie eine schwere Geburt hatten und werden die Geburtsangst oftmals nicht mehr los. Immer wieder kommen diese beängstigenden, beengenden Empfindungen. Und es ist einer da, der spricht mir ins Herz hinein. Das brauchten die Thessalonicher. Ihnen war nicht gedient mit großartigen Enthüllungen über die Entrückung. Wir haben die Stelle gelesen. Und das ist auch keine Enthüllungsstelle von einer besonderen Wahrheit, sondern eine Wahrheit, die den Gläubigen von heute einfach geschenkt ist. Weil Christus auferstanden, wird er kommen. Und wir kommen zuerst dran. Die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir übrig bleiben. Das Übrigbleiben ist manchmal eine schmerzliche Angelegenheit. Wieder allein zu sein, niemand zu haben. Aber wir werden mit ihnen zugleich hingerückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft. Wir sind weder im Tode noch im Leben einsam. Er ist bei uns. Gott sei Dank. Dafür wollen wir danken und aufgrund dieser Tatsache ihn bitten um all die Dinge, die uns am Herzen liegen. Für unsere Lieben, von denen wir nicht wissen, wie es mit ihnen weitergehen soll. Von unseren Freunden, denen wir wünschten, sie könnten es auch fassen. Ach, wenn ich so daran denke, 1926 wurden wir 24 junge Studenten auf die Menschheit losgelassen und davon leben jetzt noch zwei. Ich bin einer davon. Die anderen sind alle weg. Das ist eine Einsamkeit sondersdergleichen. Und Gott ist da. Er will uns in dieser Einsamkeit trösten. Das heißt, ins Herz hineinsprechen. Amen. Amen. Dir, du treuer Gott und Vater, dass wir uns nach diesem Friedensstrom ausstrecken dürfen. Du lässt ihn durch das Land dieser Zeit fließen und wir dürfen uns darin bergen. Hab Dank, dass wir in dir Frieden haben, denn du hast deinen eigenen Sohn gegeben. Wir preisen deinen Namen. Komm du selber in unsere Mitte und erfülle uns mit deinem Frieden, nicht nur heute, sondern auch wenn wir wieder auseinandergehen. Begleite du uns in deinem Frieden. Amen.
Amen.
5-mal spricht der Apostel im Thessalonicher Brief, von dem Gott selbst aber, der zu den Seinen kommt, um ihnen seinen Frieden zu geben. Es genügt ihm nicht, einen anderen zu schicken. Er selber möchte uns erfüllen mit seinem Frieden. Nicht nur in der Gebetsstunde, sondern alle Zeit. Er bleibt bei uns. Das letzte dieser 5 er selbst aber Worte findet sich am Schluss des 2. Thessalonischer Briefes. Dort heißt es,
im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 16. Er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden allezeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch. Allezeit. Es gibt für unseren Gott keine Unmöglichkeit, Frieden zu geben. Er schenkt ihn selber. Und es gibt keine Situation, in die er nicht hinein seinen Frieden geben wollte. Das ist das Tröstliche an unserem Leben, dass wir Frieden haben, alle Zeit und auf alle Weise. Ob böse Dinge uns begegnen, ob Gutes uns begegnet, er möchte Frieden schenken, denn er ist der Herr des Friedens. Das heißt, er selber schafft den Frieden und er braucht nicht erst von irgendwoher den Frieden holen. Wie gut, dass wir einen solchen Gott haben. Bereits im Alten Testament ist von einem Strom des Friedens die Rede. Und das ist so tröstlich. Ich erinnere mich an einen Freund, er war Jude, musste einen schweren Weg gehen. Er kam in unsere Versammlungen, weil ihn dort niemand störte und niemand hinausjagte. Und deswegen war er so gern unter uns. Und er hat immer wieder von diesem Strom des Friedens gesprochen. Der Prophet Hesekiel spricht von diesem Friedensstrom. Fast im letzten Kapitel, Hesekiel 47. Dort heißt es, er führte mich zurück zu der Tür des Hauses, Kapitel 47, und siehe, Wasser flossen unter der Schwelle des Hauses hervor gegen Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war gegen Osten, und die Wasser flossen herab von unten, von der rechten Seite des Hauses her, südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und führte mich außen herum zum äußersten Tor des Weges zu dem gegen Osten gerichteten Tor. Und siehe, Wasser rieselten von der rechten Torseite heraus. Und als der Mann gegen Osten hinausging, war eine Messschnur in seiner Hand. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Wasser, es reichte bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen. Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Wasser, ein Fluss, durch den ich nicht gehen konnte, denn die Wasser waren hoch. Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht zu durchgehen war. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich heraus, zurück an dem Ufer des Flusses. Als ich zurückkam, siehe, da standen an dem Ufer des Flusses sehr viele Bäume, und diese auf jener Seite. Und er sprach, dieses Wasser fließt heraus nach dem östlichen Kreis und fließen in die Ebene hinab und gelangen in das Meer und werden sich in das Wasser und werden in das Wasser, in das Meer hinausgeführt. Sie werden die Wasser des Meeres, so werden die Wasser des Meeres gesund werden. Ein Strom des Friedens, der immer tiefer wird. Zuerst reicht es, dass man im Frieden warten kann, bis an die Knöchel. Und das ist schon eine Erquickung. Aber die Wasser werden tiefer. Und dann geht es bis an die Knie. Das Wasser hört nicht auf, es wird tiefer. Es reicht bis an die Hüften. Und zum Schluss reicht es zum Schwimmen. Dann wird man getragen von der Flut des Friedens. Und das möchte unser Gott. Er möchte nicht nur Frieden geben, sondern er möchte uns im Frieden tragen lassen durch die Wasser, die er selber gibt. Das ist unser Gott. Ihm genügt es nicht bloß, ein wenig Erfrischung zu geben. Dort, wo man ausruhen kann, wo man still werden kann, wo man im Frieden geborgen ist, sondern wo man vollkommen in seinem Frieden geborgen ist. Ach, wie ist es doch so merkwürdig, dass oftmals Gläubige zwar Frieden haben, aber nicht den Frieden in Fülle, der sie trägt. Unser Gott möchte Frieden haben, auf alle Weise und auf alle Art und möchte uns von diesem Frieden tragen lassen. Das ist sein Bestreben. Und zwar nicht nur einmal, wenn man auf eine Konferenz kommen, in Stille beisammen sein dürfen, Frieden nehmen können, sondern wenn wir getragen werden von diesem Frieden. Und das möchten wir doch so gern. Wir möchten nicht nur ein wenig Frieden. Wir möchten nicht nur Frieden von Gott, sondern vom Herrn des Friedens, der diesen Frieden in Fülle hat und in Fülle geben möchte. In jeder Gelegenheit, wo wir auch sind, in der U-Bahn oder sonst irgendwo, mitten in der Arbeit, auf einmal ist er da und spricht uns Frieden zu. Das ist sein Bestreben, dass wir geborgen werden in seinem eigenen Frieden. Denn er ist der Herr des Friedens, der Gebieter über den Frieden, der diesen Frieden schenken möchte in einer Fülle, von der wir gar keine Ahnung haben. Das möchte er geben, nicht nur heute, am letzten Tag, da wir mit dem Gebet beisammen sind, sondern immer, wenn wir aufwachen in der Nacht, nicht weiter schlafen können, wenn wir uns erinnern an unsere Brüder und Schwestern, die in irgendeiner Not leben, dass sie diesen Frieden haben und wir mit ihnen. Gottes Fülle ist so groß, dass er geben kann zu jeder Zeit, bei jeder Gelegenheit, sogar dort, wo wir etwas falsch gemacht haben. Denn es ist nicht seine Absicht, uns im Unfrieden zu lassen, in innerer Unruhe zu belassen, sondern in innerer Ruhe, in seinem Frieden. Deswegen gibt er den Strom des Friedens. so, dass uns dieser Friedensstrom trägt. Damit wollen wir diese Gebetsstunden beschließen und bedenken, unser Gott ist ein Gott des Friedens, der diesen Frieden geben möchte und uns in diesem Frieden bewahren möchte. Philipperbrief steht einmal, wir dürfen alles, was wir auch haben, ihm bringen und vor ihm ausbreiten. Es ist nicht gesagt, dass in jedem Fall Erhörung gegeben wird, aber in jedem Fall wird dort gesagt, und der Gott des Friedens, verwahre euch. Nicht bloß bewahre euch, sondern verwahre euch in seinem eigenen Frieden. Denn er ist der Gott des Friedens. Dafür sei ihm Lob und Dank gesagt. Amen.